Deutschlandfunk. Der Mittag.
Weiterhin mit Dirk Oliver Heckmann. Sie hören den Deutschlandfunk. Wir kommen zu unserem Wirtschaftsschwerpunkt. Der Crash auf den Ölmärkten erreicht Europa. Auch die Nordsee-Ölsorte Brent verliert. Wir berichten über die Lage im Ölförderland Großbritannien. Die Corona-Krise drückt die Stimmung der deutschen Verbraucher in den Keller. Auch dazu gleich mehr. Und wir schauen auf eine wichtige Frist in der Auseinandersetzung um den Mietendeckel in Berlin. Zunächst aber Daimler. Überraschend zog der Autobauer die Veröffentlichung seiner neuen Zahlen vor. Kurz nach Mitternacht liefen sie über den Ticker und sie sahen nicht gut aus. Mehr dazu von Petra Thiele.
Im Vergleich zum Vorjahr ist der operative Gewinn im ersten Quartal um fast 70% eingebrochen. Unterm Strich erzielte der Autokonzern nach vorläufigen Zahlen ein Plus von knapp 720 Millionen Euro. Vergangenes Jahr waren es 2,3 Milliarden Euro. Für das gesamte Jahr erwartet Daimler Einbußen wegen der Corona-Pandemie. Deren Auswirkungen auf die Lieferketten, Produktion und Nachfrage könnten nicht auf sicherer Basis geschätzt werden, so der DAX-Konzern. Deshalb sei eine Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2020 schwer. Daimler betonte aber auch, dass das Unternehmen finanziell gut aufgestellt sei, um nach der weltweiten Krise wieder durchzustarten. Seit Beginn dieser Woche fährt der Autokonzern nach einem Monat Stillstand seine Produktion wieder hoch. Etwa 135.000 Daimler-Beschäftigte in Deutschland sind noch bis Monatsende in Kurzarbeit. Daimler hat weltweit seit Jahresbeginn rund 15% weniger Autos und Vans verkauft. Nächsten Mittwoch wird der Stuttgarter Autobauer seine vollständigen Quartalszahlen bekannt geben.
Petra Thiele war das über die neuen Zahlen von Daimler und damit zu unserem Börsenreporter Jan Plate in Frankfurt am Main. Herr Plate, wie kam Daimlers Gewinneinbruch denn bei den Anlegern an?
Also die Anleger bleiben da bisher soweit ruhig. Daimler muss zwar wegen der Corona-Krise einen deutlichen Gewinneinbruch hinnehmen, aber viele dürften damit bereits gerechnet haben, ist von den Händlern zu hören. Und die Daimler-Aktien zum Beispiel, die verteuern sich um rund 1% oder auch die Anteilsscheine von BMW oder Volkswagen, die legen durchschnittlich etwa 1% zu. Wobei es da ja schon auch einige Fragen gibt im Autosektor, so unter dem Motto zwischen Verlusten und dem Wiederanfahren der Produktion, dazwischen befinden sich die Autobauer. Dazu habe ich das Börsengespräch mit dem Autoexperten Frank Schwope von der NordLB geführt. Das Interview habe ich vor der Sendung aufgezeichnet und wollte zunächst mal wissen, ob er denn nach diesen schwachen Daimler-Zahlen nun auch mit geänderten Zahlen von zum Beispiel anderen Autobauern rechnet.
Es nimmt sich kein Automobilhersteller gegenwärtig bei dieser Krise aus. Alle werden sehr schlechte Zahlen im Q1 abliefern. Und meine Befürchtung ist darüber hinaus, dass das Q2, also das zweite Quartal 2020, noch schlechter wird als das erste Quartal.
Jetzt versuchen ja die Autobauer schon wieder langsam, die Produktion anzufahren. Deswegen schauen sie ähnlich wie mancher an der Börse ja auch durch die aktuell schlechten Zahlen sozusagen hindurch und sehen weiter vorne dann schon wieder Lichtblicke?
Ich sehe sicherlich irgendwo Lichtblicke, aber die vermag es vielleicht erst 2022 zu geben. Ich glaube, dass wir ein sehr schweres Jahr 2020 sehen werden mit schlechteren Zahlen in Q2 als in Q1. In Q3, Q4 mag es wieder ein bisschen aufwärts gehen. Aber ein Auto ist natürlich auch nicht das Erste, was Leute nach einer durchlittenen Krise kaufen werden. Und ich glaube, dass das Jahr 2021 auch noch relativ schwach werden kann und hoffe dann, beziehungsweise sehe dann das Licht im Jahr 2022 erst.
Kommen wir damit mal genauer zur Produktion, die wieder angefahren wird und zu den Lieferketten. Hätte Lieferkette. Bekommen denn die Autobauer überhaupt die Teile, die sie brauchen?
Es gibt natürlich immer Lieferungsprobleme, gerade wenn Teile aus Norditalien angeliefert werden müssen, wo es ja deutlich schlechter noch gegenwärtig wegen der Pandemie läuft. Aber man darf ja nicht vergessen, wenn die Produktion jetzt wieder beginnt, wird sie nicht auf dem Niveau des Vorjahres beginnen oder auf dem gewohnten Niveau wieder losgehen, sondern man wird sicherlich erstmal im Einschichtbetrieb die Produktion anfahren. Man braucht nicht ganz so viele Teile natürlich. Allerdings, wenn es mal bei einem einzelnen Zulieferer hapert, kann es natürlich auch sein, dass die Produktionslinien kurzfristig mal wieder stillstehen.
Wie schätzen Sie denn die Lage ein? Werden im Moment dann vielleicht sogar eher E-Autos produziert, Elektroautos produziert, weil die weniger Teile brauchen?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, man wird jetzt nicht bevorzugt Elektroautos produzieren. Bei VW zum Beispiel gibt es ja auch noch Produktionsprobleme bei dem ID3. Tesla ist natürlich was ganz anderes. Tesla wird seine Produktion natürlich deutlich hochfahren. Aber selbst wenn man für Elektroautos weniger Teile bräuchte, müsste man natürlich auch Abnehmer für diese Fahrzeuge haben. Und es kann auch bei Elektroautos natürlich sein, dass einzelne Teile vorübergehend nicht lieferbar sind.
Was kaufen denn die Kunden und die Leute überhaupt, die ja wahrscheinlich doch eher das Geld zusammenhalten? Ist denn damit zu rechnen, dass die Kunden die teuren SUV-Stadtgeländewagen kaufen, die den Autobauern die Gewinne bringen?
Auch ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Also wer viel Geld hat, der wird sich auch weiterhin SUV kaufen. Die Leute, bei denen das Geld ein bisschen knapper ist, die werden sicherlich eine Klasse drunter kaufen oder gänzlich auf den Kauf eines Automobils verzichten. Also tendenziell glaube ich, dass die Verkaufszahlen nach dieser Krise erstmal deutlich unterhalb des Levels vom Vorjahr von 2019 sind. Dass die Leute erstmal sehen, wie ist das mit dem Job, wie ist das mit dem Einkommen, wie ist das mit der Finanzierung anderer Dinge. Ich glaube, das Auto steht relativ weit hinten in der Bedürfnisliste der Leute.
Was halten Sie denn von Hilfen für die Autobranche? Also was halten Sie von einer Abwrackprämie oder wie mancher sie auch nennt, eine Umweltprämie oder Innovationsprämie?
Also kurzfristig kann so eine Prämie natürlich helfen, das ist keine Frage. Aber wir haben bei der Abwrackprämie 2009 auch gesehen, dass es im Jahr danach deutlich runterging, dass das sehr viele vorgezogene Verkäufe waren. Und man darf ja auch nicht vergessen, wenn man jetzt nur eine Branche subventioniert, wäre das ein relativ verzerrter Wettbewerb, relativ unfair. Ich glaube, da ist es eine sinnvollere Lösung, wenn man den Leuten sogenanntes Helikoptergeld an die Hand gibt, zum Beispiel 1.000 Euro pro Person, wo der einzelne Bürger selbst entscheiden kann, wofür er das verwenden möchte, was er abwracken möchte. Und eine andere Alternative wäre sicherlich auch, dass man die Mehrwertsteuer vorübergehend senkt.
Das sagt der Autoexperte Frank Schwope von der NordLB zur Abwrackprämie, bei der es wahrscheinlich auch noch so manche Diskussion geben wird. Und eben Frank Schwope von der NordLB nach den Daimler-Zahlen zum Autosektor.
Gut möglich, Jan Platte. Wir haben ja jetzt auf die Titel der Autobauer geschaut. Nehmen wir einmal die Entwicklung des DAX als Ganzes. Wie hat der sich heute geschlagen?
Also der ist bisher mit angezogener Handbremse unterwegs. Die Stimmung der Verbraucher in Deutschland ist ja klar eingetrübt, ist auf Rekordtiefe, eben die Daten der GfK, der Gesellschaft für Konsumforschung, zeigen. Auch aus Europa von den sogenannten Einkaufsmanagern gibt es schwache Daten. Dazu sind Investoren vor dem heutigen EU-Gipfel vorsichtig. Ja, und der DAX jetzt im Moment kaum verändert bei 10.406 Punkten.
Der Zahlungsdienstleister Wirecard verschiebt die Veröffentlichung einer Sonderprüfung der Bilanzen zum zweiten Mal. Wie kommt das an?
Also da sind die Anleger trotzdem zuversichtlich. Die Aktie kann um fast 7% steigen, denn es heißt, Belege für die öffentlich erhobenen Vorwürfe der Bilanzmanipulation, die wurden nicht gefunden. Und verschoben wird das Ergebnis dieser Sonderprüfung wohl auf den kommenden Montag, weil in den nächsten Tagen noch eingegangene Datenbestände verarbeitet und berücksichtigt werden sollen. Und eine dritte Verlängerung steht wohl auch nicht zur Debatte, weil Wirecard dann nächsten Donnerstag am 30. April seine Jahresbilanz 2019 veröffentlichen will und die will der Konzernprüfer EY wohl ohne die finale KPMG-Einschätzung zur Sonderprüfung nicht testieren. Aber wie gesagt, die Anleger sind soweit ganz zuversichtlich.
Herr Platt, es gibt Spekulationen, der Wohnimmobilienkonzern Vonovia könnte den im MDAX gelisteten Konkurrenten Deutsche Wohnen übernehmen. Heute hat sich Vonovia dazu geäußert. Wie ist die Reaktion der Anleger?
Also da ist die Reaktion der deutschen Wohnenaktien sehr eindeutig. Die geht um fast 5% nach oben, auch wenn sich Vonovia zurückhaltend geäußert hat. Eine solche Transaktion in Berlin wäre wohl nur realistisch, wenn fundamentale Fragen geklärt werden und sie von einem entsprechenden Willen der Berliner Politik getragen würden. Aber da hat wohl im Moment die Bewältigung der Corona-Krise Vorrang, was übrigens auch für Vonovia gelte, wie es heißt. Und die Aktie von Vonovia aber übrigens mit einem Minus von 1%.
Der neue Präsident des Bundesverbandes Deutscher Banken, Commerzbank-Chef Martin Zielke, der hat vor einer Welle von Kreditausfällen gewarnt. Hinterlässt das Spuren bei den Bankentiteln?
Bei den Bankentiteln hinterlässt das noch keine Spuren. Die Commerzbank-Papiere mit einem Plus von 3%, Deutsche Bank-Aktien mit einem Plus von 0,5%. Zielke sieht die Geldhäuser soweit stabil und gut kapitalisiert. Und damit dann noch der Blick auf den Euro, der etwas zurückgeht auf 1,0778 $. Die deutschen Staatsanleihen mit einer durchschnittlichen Rendite von minus 0,42%. Und der Goldpreis kann ein gutes Stück zulegen, um rund 27 Dollar auf etwa 1,730 $. In Euro sind das 1.604 €.
Schönen Dank nach Frankfurt, Jan Plate. Wir haben es gehört, Daimlers Gewinn bricht ein. Der Autobauer verkauft weniger Mercedes- und Smart-Fahrzeuge. Kein Wunder, denn die Corona-Krise hat die Stimmung der Verbraucher mächtig gedrückt. Heute hat das Marktforschungsinstitut GfK seine neue Studie zum Konsumklima in Deutschland vorgelegt. Wie das Ergebnis angesichts geschlossener Geschäfte und Fabriken, Kurzarbeit und der Angst vieler Menschen vor der Zukunft ausfiel, dazu Konrad Busen.
Dieser Wert ist beispiellos in der Historie des Konsumklimas. So schreibt die GfK heute Morgen. Minus 23,4 Punkte. Einen so tiefen Stand gab es noch nie. Vergangenen Monat war der Stand noch leicht über 2 Punkte, also im positiven Bereich. Einkommenserwartung und Anschaffungsneigung der Menschen in Deutschland befinden sich im freien Fall, so schreibt die Nürnberger Gesellschaft für Konsumforschung. Die Erhebung fand in den ersten 2 Aprilwochen statt. Zu diesem Zeitpunkt spürten die Verbraucher in Deutschland zum ersten Mal das volle Ausmaß der Eindämmungsmaßnahmen, also den Corona-Lockdown. Schul- und Geschäftsschließungen, Produktionsstilllegungen, Ausgangsbeschränkungen. Und zum Zeitpunkt der Befragung auch noch keine Aussicht auf Lockerungen, wie sie jetzt in Deutschland langsam umgesetzt werden. Die Konjunkturexperten der GfK sagen voraus, da sich abzeichne, dass die Lockerungen der Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 aus Vorsichtsgründen nur sehr langsam vor sich gehen werden, dürften auch dem Konsumklima in den nächsten Monaten schwierige Zeiten bevorstehen. Sprunghaft angestiegen ist die Sparneigung der Menschen in Deutschland. Die Einkommenserwartung ist im freien Fall. Der Indikator, der die Einkommenserwartung beschreibt, verliert gegenüber dem Vormonat 47,1 Punkte, fällt auf minus 19,3. Noch niemals seit Beginn der monatlichen Erhebung zur Verbraucherstimmung im Jahr 1980 wurde ein höherer Monatsverlust der Einkommenserwartung gemessen. Viele Erwerbstätige erleiden bereits bzw. werden durch Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit spürbare Einkommenseinbußen erleiden. Das betrifft neben Angestellten auch viele Selbstständige im Handel- und Dienstleistungsbereich, wie zum Beispiel Friseure und viele Künstler, etwa Schauspieler und Opernsängerinnen an den Theatern, deren Einkünfte auf Null gefallen sind. Neben den bereits tatsächlich stattfindenden Einkommenseinbußen ist die Angst vor Jobverlust bei vielen Beschäftigten stark gestiegen, so schreibt die GfK. Dies sei ein beträchtliches Konsumhemmnis, das noch dadurch verstärkt werde, dass aufgrund geschlossener Geschäfte häufig die Möglichkeit fehle, Dinge einzukaufen. Es bleibe zu hoffen, so die GfK, dass das schrittweise Öffnen der Geschäfte seit dieser Woche einen weiteren Absturz der Konsumneigung in Deutschland zumindest etwas abfedern kann.
Die Corona-Krise dämpft den Konsum, aber auch die weltweite Nachfrage nach Öl. In dieser Woche hat es historische Einbrüche auf den Ölmärkten gegeben. Wir schauen heute nach Großbritannien, wo durch die Krise und den Ölpreisverfall schon jetzt massive Jobverluste befürchtet werden. Burkhard Birke.
Der Ölpreis hat sich etwas erholt, die Volatilität bleibt jedoch, ebenso wie die Sorge um die Überlebensfähigkeit der Nordseeölförderung.
For the North Sea to be viable in the long term, it will require an oil price of north of $40 a barrel.
Für die langfristige Förderung von Öl in der Nordsee muss der Preis bei $40 je Barrel liegen, um die Förder- und Entwicklungskosten zu decken und eine angemessene Marge für Zukunftsinvestitionen zu garantieren. Paul DeLieu ist Professor am Oil and Gas Institute der Robert Gordon University in Aberdeen. Hier im hohen Norden Schottlands schlägt das Herz der britischen Öl- und Gasindustrie. Förderung, Handel und Zulieferer für Öl und Gas beschäftigen 150.000 Menschen in Großbritannien. Weitere 110.000 Jobs hängen indirekt vom Florieren dieser Branche ab. Noch hat keine der rund 300 Bohrplattformen in britischen Gewässern im Zuge der Corona-Krise die Förderung eingestellt. Dennoch ist angesichts des dramatischen Nachfrageeinbruchs und der Turbulenzen, vor allem auf dem US-Markt, mit massivem Personalabbau zu rechnen.
There's no getting away from the fact that this situation is a body blow for an industry already creaking under the strains of the impact of COVID-19.
Das sei ein weiterer Schlag für eine Branche, die bereits unter Corona und ohnehin niedrigen Rohstoffpreisen zu leiden hat. Deirdre Michie, die Geschäftsführerin des Verbandes UK Oil and Gas, befürchtet das Schlimmste. Nächste Woche sollen erste konkrete Zahlen über Personalabbau der Mitgliedsfirmen vorgelegt werden. Schon jetzt kristallisiert sich jedoch heraus, diese Krise könnte die Branche weit heftiger treffen als der massive Ölpreisverfall 2014. Damals wurde dramatisch Personal abgebaut und rationalisiert. Die reinen Förderkosten je Barrel, also 159 Liter Fassöl, konnten auf 15 US-Dollar nahezu halbiert werden. Ein derart drastischer Schnitt ist kein zweites Mal möglich, zumal es auch um Versorgungssicherheit geht und die hat nun einmal ihren Preis. 63% des im Vereinigten Königreich konsumierten Öl und Gas stammen aus eigener Produktion. Zudem hat UK Oil and Gas begonnen, in die unterirdische Speicherung von schädlichem CO2 zu investieren. Deirdre Michie appelliert deshalb an die Politik. Unser Markt beschränkt sich nicht nur auf den Handel mit Öl. Jeder verlorene Penny gefährdet Jobs, unseren Beitrag zu staatlichen Leistungen und die Energiewende, die wir alle anstreben. Deshalb werden wir Druck auf die Regierung ausüben, um ein spezielles Hilfspaket zu bekommen. Denn mit einer Entspannung ist wohl auf absehbare Zeit nicht zu rechnen. Weltweit ist die Nachfrage nach Öl um ca. 30% eingebrochen. Die Förderkürzung der OPEC-Staaten und Co. von 10% greift dazu kurz und ohnehin erst ab Mai. Energiefachmann Paul Deleu von der Robert Gordon University. Uns stehen einige turbulente Monate mit starken Schwankungen durch Covid-19 bevor. Und dann müssen wir sehen, ob sich die Nachfrage nach Öl und Gas erholt.
Der heftig umstrittene Mietendeckel in Berlin ist am 23. Februar tatsächlich in Kraft getreten. Die Mieten für 1,5 Millionen Wohnungen in Berlin sind seither für 5 Jahre eingefroren auf dem Niveau vom 18. Juni vergangenen Jahres. Heute läuft für die Vermieter eine wichtige Frist ab. Bis heute müssen sie nämlich den Mietern mitgeteilt haben, wie hoch ihre zulässige Miete nach dem neuen Gesetz ist. Sebastian Engelbrecht.
Bis CDU und FDP ihre Klagen gegen den Mietendeckel beim Berliner Verfassungsgerichtshof und beim Bundesverfassungsgericht eingereicht haben, wird es noch Wochen und Monate dauern. Noch länger wird eine Entscheidung der Richter in Karlsruhe auf sich warten lassen. Bis auf Weiteres ist der Mietendeckel geltendes Gesetz zum Verdruss der Vermieter. 2 Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes zog der Berliner Mieterverein eine Zwischenbilanz. Geschäftsführer Rainer Wild stellte fest, viele Vermieter versuchten, den Mietendeckel zu umgehen. Manche wollen auf illegale Mieterhöhungen, die sie ihren Mietern in den vergangenen Monaten mitgeteilt haben, nicht verzichten.
Da sagen die Vermieter dann, okay, also wir reduzieren wieder, aber die eigentlich zu zahlende Miete, zu der du dich ja schon mal verpflichtet hast, die wollen wir weiter haben und zahle sie doch bitte auf ein Treuhandkonto oder lege sie zur Seite, aber wir fordern sie weiterhin.
Bis spätestens heute müssen alle Berliner Wohnungseigentümer ihre Mieter informiert haben, wie hoch die zulässige Miete ist. Auf dieser Grundlage müssen die Vermieter dann im November sogar seit Jahren geltende Mieten herabsetzen, wenn sie bestimmte Obergrenzen überschreiten. Auch bei Neuvermietungen beobachtet Rainer Wild jetzt das Phänomen sogenannter Schattenmieten.
Da haben wir sehr häufig die Situation, dass 2 Mieten im Vertrag drinstehen. Eine, die tatsächlich die Mietendeckelmiete ist, wo dann auch tatsächlich ein reduzierter Betrag nur verlangt wird. Aber parallel steht dann drin, im Übrigen weisen wir darauf hin, dass wir im Prinzip zum Beispiel bei einer festgestellten Verfassungswidrigkeit folgenden Betrag von ihnen verlangen. Und das sind dann teilweise doppelte Beträge.
Andererseits, so der Geschäftsführer des Mietervereins, hielten sich viele Vermieter an das Gesetz. Sie halten sich an den Deckel, nehmen jüngste Mieterhöhungen zurück, informieren die Mieter innerhalb der Frist. Wer die Informationsfrist versäumt hat, muss vorläufig nun doch keine Bußgelder an die Verwaltung zahlen. Der Senat zeigte sich mit Rücksicht auf die Corona-Krise nachgiebig. Trotz des Mietendeckels halten sich offenbar die wenigsten Berliner Vermieter für einen Härtefall. Wer nämlich durch geringere Mieteinnahmen finanziell nicht mehr über die Runden kommt, kann bei der staatlichen Investitionsbank Berlin, IBB, Hilfen beantragen. Bislang seien erst 145 solche Anträge eingegangen, sagt Vorstandsmitglied Angeliki Chrysilion.
Da geht es darum, dass dann Vermieter die Möglichkeit haben, dann im Rahmen dieser angedachten Mietdeckelung oder Mietsenkung auch darzulegen, dass sie unter diesen Rahmenbedingungen gegebenenfalls ihren eigenen Zahlungsverpflichtungen da nicht mehr nachkommen können. Da haben sie dann die Möglichkeit, ihre Situation bei uns darzulegen und wir prüfen dann, ist es ein Härtefall.
Die IBB erwarte insgesamt 16.000 solcher Anträge von Berliner Vermietern, berichtet Chrysilion.
Es wird eine Herausforderung sein für alle Beteiligten. Es gilt jetzt die Kunst, den Weg zu finden, wie man mit diesen Themen umgeht. Und da ist sicherlich das Thema Digitalisierung ein Stichwort dazu.
Mit der digitalen Abwicklung solcher Hilfsanträge hat die Investitionsbank Berlin im Falle der Corona-Zuschüsse gute Erfahrungen gemacht und in kürzester Zeit 200.000 Anträge bearbeitet. Damit hat sie Maßstäbe gesetzt für die bürokratischen Prozeduren, die der Mietendeckel für die Berliner Verwaltung insgesamt mit sich bringt.
Sebastian Engelbrecht war das aus Berlin. Derzeit sind zwar die meisten Flieger am Boden, die Rechtsprechung der Gerichte, was Fluggesellschaften dürfen oder auch nicht, der geht jedoch weiter. Ein wichtiges Urteil kommt heute aus Luxemburg. Jan Henrich dazu.
Fluggesellschaften müssen in ihren Online-Angeboten bereits bei der erstmaligen Angabe des Preises anfallende Steuern und Gebühren transparent machen. Das entschied der Europäische Gerichtshof heute in seinem Urteil zur Preisgestaltung bei Ryanair. Eine italienische Wettbewerbsbehörde warf dem Billigflieger vor, Zusatzkosten bei der Buchung von Flügen nicht ausreichend dargestellt zu haben. Konkret soll das Unternehmen Kosten für Web-Check-In und Gebühren für die Zahlung per Kreditkarte nicht im ursprünglich angegebenen Preis eingerechnet haben. Die zusätzlichen Kosten kamen erst im Laufe der Buchung auf die Kunden zu, für die Behörde eine unlautere Geschäftspraxis. Sie verhängte ein Bußgeld gegen das Unternehmen, es folgte ein Rechtsstreit. Die Richter am obersten Europäischen Gericht stellten in ihrem Urteil fest, dass Fluggesellschaften bei Online-Angeboten alle Kosten angeben müssen, die unvermeidbar und vorhersehbar sind. Darunter fielen insbesondere Gebühren für die Zahlung per Kreditkarte, aber auch die Mehrwertsteuer auf Inlandsflüge. Gebühren für Online-Check-In müssen Fluggesellschaften nur dann nicht von Anfang an angeben, wenn es eine andere, kostenfreie Art des Check-ins für Fluggäste gibt.
Informationen waren das von Jan Henrich. Wir kommen damit zur heutigen Wirtschaftspresseschau. Beim Videogipfel der EU-Staats- und Regierungschefs am Nachmittag wird es auch um einen Wiederaufbaufonds für die Zeit nach der Corona-Krise gehen. Die Kommentatoren beschäftigen sich jetzt schon damit.
Nachdem Berlin lange geschwiegen habe, ergreife die Bundeskanzlerin nun die Initiative, schreibt die Süddeutsche Zeitung. Sie weiß, dass Hilfe schnell fließen muss und dass die Regeln einzuhalten sind. Vertragsänderungen mit langwierigen Ratifizierungsverfahren sind also nicht geeignet, um Geld für einen europäischen Marshallplan zu mobilisieren. Also gibt es nur einen Weg. Das Geld wird über den Haushalt der EU fließen, der neu verhandelt werden muss. Nun geht die Kanzlerin in die Offensive, nennt die Bedingungen für den neuen Topf und steckt den rechtlichen und institutionellen Rahmen ab. Der Rest ist Verhandlungssache. Auch nach Einschätzung des Handelsblatts spricht vieles dafür, den Aufbaufonds vor allem aus den bestehenden Mitteln des EU-Haushalts zu finanzieren. Sollten die Gelder nicht reichen, könnte der Europäische Stabilitätsmechanismus zusätzlich Geld am Kapitalmarkt aufnehmen. Die Vergabe der Hilfsgelder sollte allerdings an konkrete Reformauflagen geknüpft werden. Andernfalls droht die Gefahr, dass sich die Finanzstabilität in Ländern wie Italien nicht nachhaltig ändert und die Solidargemeinschaft bei der nächsten Krise erneut um Hilfe gebeten wird. Mal mehr, mal weniger verklausuliert, meint die Tageszeitung Taz aus Berlin, werde auch über Corona-Bonds gesprochen. Deutsche Sorgen seien aber unbegründet. Erstens, Corona-Bonds wären nur dazu da, die Schäden durch die Pandemie zu beheben. Es geht weder um vergangene noch künftige Staatsschulden. Zweitens, Italien hat in den vergangenen 20 Jahren eisern gespart, und zwar deutlich härter als Deutschland. Im Moment verhindert die Europäische Zentralbank den Euro-Crash, indem sie italienische Staatsanleihen aufkauft, um die Zinsen zu drücken. Aber das ist keine Dauerlösung. Zum Schluss ein Blick in die Frankfurter Rundschau. Angesichts der Entwicklung auf dem Ölmarkt sei ein Negativpreis von $100 pro Fass Rohöl keine durchgeknallte Fantasie mehr. Jetzt tritt ein, was vor kurzem kaum jemand für möglich gehalten hat. Der Ölmarkt kollabiert. Die Pandemie wirkt wie ein Katalysator. Die Ölförderländer müssen ihre Volkswirtschaften schnell umbauen. Hoffentlich gelingt das. Die Gefahren durch Verwerfungen von Russland bis Nigeria sind immens.
Die Wirtschaftspresseschau war das hier im Deutschlandfunk und das war auch der Wirtschaftsschwerpunkt in der Mittag. Wie geht's hier weiter im Deutschlandfunk mit den Nachrichten, danach dann mit dem Blick in die Länder? Eines der Themen: Rathausaffäre in Hannover, Freispruch für Altoberbürgermeister Schostock.